Liebe Gemeinde, es gibt Momente, da fühlt man sich als Papa wie der Held. Da kommt die Tochter auf einen zugesaust und mit so einem Satz um die Ecke wie: Papa, du bist so stark, du kannst beide Kinder tragen. Und dann gibt es Momente, da ist man als Papa völlig fehl am Platz. Zugegeben, dieses Gefühl hatte ich schon eine Weile nicht mehr, auch wenn es vereinzelt vorkommt, dass nachher ein Kind sagt: Papa, ich will nicht, dass du mich anziehst, das soll die Mama machen, nicht du. Aber ich weiß, wie schnell sich diese Laune auch wieder ändern kann. Anders ist es bei Kindern im Säuglingsalter. Ihr kennt sicher so Situationen, entweder aus eurem eigenen Leben oder beobachtet es bei Familien um euch herum. Da gibt es Situationen, da trägt ein Papa voller Inbrunst sein Kind am Arm und schaukelt es und singt oder brummt oder macht Sch, Sch, Sch. Aber nichts hilft. Der kleine Zwerg schreit und schreit so lange, bis dann plötzlich die Mama um die Kurve kommt, sich das Baby schnappt, einen ruhigen Ort sucht, die Brust auspackt und das Kind stillt. Ein Kind, das gestillt wird, wird nicht nur akustisch still, sondern da passiert sehr viel mehr. Da wird ein Hunger gestillt. Dieses Bild von einer Mutter, das ihr Kind stillt, ein Bild von Geborgenheit, ein Bild davon, dass Bedürfnisse gestillt werden. Dieses Bild wird uns heute durch die Predigt begleiten, denn es wird uns vom Propheten Jesaja im Predigttext ganz stark vor Augen gemalt. Der Prophet Jesaja macht das nicht, um uns zu erklären, wie das zwischen Mama und Baby so funktioniert, sondern er ist der Überzeugung, dass dieses innige Bild von Mama, Baby, gestillt werden und Beziehung eine Wahrheit ist, die wir erkennen können, die auch für die Beziehung zwischen Gott und Menschen gilt. Wir hören aus dem Buch Jesaja Kapitel 66 ab Vers 10 und wenn es euch möglich ist, bitte ich euch aufzustehen. Da spricht der Prophet: Freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich über sie, alle, die ihr über sie getrauert habt. Trinkt euch satt an ihrer Brust und lasst euch trösten. Saugt an ihrer Mutterbrust und genießt ihren Reichtum, denn so spricht der Herr: Ich werde Jerusalem Frieden geben, der sich ausbreitet wie ein Fluss. Der Reichtum der Völker fließt der Stadt zu wie ein rauschender Bach. Auch ihr werdet ihn genießen. Wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr euch von Herzen freuen. Ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So zeigt der Herr seine Macht an seinen Knechten. Aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Soweit die Worte vom Propheten Jesaja. Und ich möchte noch kurz beten. Herr, ich bitte dich, segne du jetzt alles Reden und alles Hören. Komm du uns nahe und rühr du unser Herz an der Stelle, wo wir es brauchen, damit wir deine Liebe, deine Güte und dein Tun an uns und für uns verstehen können. Amen. Liebe Gemeinde, ich gebe zu, es fühlt sich ein bisschen eigenartig an, über das Stillen von Kindern zu sprechen, wenn man selber nie so wirklich daran beteiligt war. Also als Baby natürlich schon, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern, als ich selbst gestillt wurde. Und jetzt, die letzten Jahre, war ich halt so als Zuschauer dabei. Und trotzdem ist es das Bild, das uns der Prophet Jesaja hier mitgegeben hat. Das Stillen und die innige Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die Mutter, die ihr Kind ernährt und ein Kind, dessen Hunger gestillt wird. Aber mehr noch, es geht nicht nur darum, dass es dem Kind nicht an Nährstoffen mangelt, dass der Magen gefüllt wird. Stillen ist so viel mehr. Stillen ist Nähe. Stillen ist Aufmerksamkeit, die man sich gegenseitig schenkt. Stillen hat eine hohe soziale Komponente. Das hat man in unterschiedlichen Untersuchungen auch herausgefunden. Da ist ganz wichtig, dieser Hautkontakt zwischen Mama und Baby und der Blickkontakt vor allem ist wichtig. Schon wenige Wochen nach der Geburt können Kinder in dem Distanzbereich von 20 bis 30 Zentimeter scharf sehen. Das ist genau die Distanz, die sich ergibt, wenn ein Kind an der Brust liegt. Und ich kann mich erinnern, dass ich das bei meinen Kindern faszinierend gefunden habe, dass die gleichzeitig essen und so weit die Augen aufreißen können und schauen können, was macht die Mama? Wo ist die Mama? Was tut sie? Was sagt sie? Wie bewegt sie sich? Kinder beobachten die Augenbewegungen, die Mimik und die Stimme. All das, was halt beim Stillen gleichzeitig noch mit passieren kann. Und Kinder reagieren empfindlich, wenn sich bei der Aufmerksamkeit etwas ändert. Man hat es in einem Experiment festgestellt, das nennt sich Still-Face-Experiment. Oder man könnte es übersetzen mit erstarrtes Gesicht-Experiment. Da hat man das untersucht, was passiert, wenn eine Mutter sich intensiv ihrem kleinen Säugling zuwendet und kommuniziert mit Augen, mit Mund, mit Stimme und plötzlich erstarrt sie und interagiert mit dem Kind gar nicht mehr. Und dann hat man festgestellt, dass das bei Kindern Stress auslöst. Sie versuchen, die Aufmerksamkeit zurückzubekommen. Sie geben Signale und Laute, bewegen sich intensiv, fangen mitunter auch an zu weinen oder schauen weg, wenn die Aufmerksamkeit fehlt. Kleine Randnotiz auch an mich selber. Darum erscheint es mir ganz wichtig, wenn es so um geselliges Essen geht, dass da Handys außen vor bleiben. Auch ein Rat, der an Mütter gegeben wird, oder Papas, die mit Flasche stillen, nicht parallel aufs Handy zu schauen, denn das ist ein soziales Geschehen, das da passiert. In der Stillzeit, das nehme ich mir daraus mit, gibt es also zwei wichtige Botschaften, die Eltern ihren Kindern mitgeben können. Erstens das Materielle. Ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Du musst nicht hungern. Und das Zweite geht noch ein Stück weit darüber hinaus. Da ist die Botschaft, ich bin da für dich. Ich habe dich aufmerksam im Blick. Ich sehe dich. Du bist nicht allein. Wenn der Prophet Jesaja über diese stillende Mutter und das Kind, das gestillt wird, spricht, dann habe ich das vorher schon gesagt, dann geht es ihm nicht in erster Linie um die Mutter-Kind-Beziehung. Für ihn ist es ein Vergleich dafür, wie Gott seinem Volk begegnet, wie Gott uns begegnet. Durch das Beispiel oder durch das Gleichnis, könnte man fast sagen, von Mutter und Kind, versucht er uns zu zeigen, wie Gott ist. Gott ist wie eine Mutter, die ihr Kind stillt. Es sind eigentlich ganz wenige Texte, die diese mütterliche Seite von Gott so hervorheben. Meist handeln die Texte ja davon, dass Gott wie ein Vater ist. Das haben wir bis hinein zum Glaubensbekenntnis, das wir gerade gesprochen haben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir lassen mal für einen kurzen Moment außen vor, dass Gott eigentlich ohne Geschlecht ist. Dass wir versuchen, mit unserer Sprache, mit unseren Worten, mit unserem Verstand und unserem Denken etwas zu beschreiben, was uns eigentlich meilenweit übersteigt. Gott ist nicht nur wie ein Vater, Gott ist auch wie eine Mutter zu uns. Der Gott der Bibel ist wie eine Mutter und Gottes Volk ist wie ein Kind, das von seiner Mutter gestillt wird. Das ist der erste wichtige Punkt in der Auseinandersetzung mit dem Text, der mir heute wichtig geworden ist. Wir alle haben ja Eltern, aber wir alle haben unsere Eltern anders oder unterschiedlich erlebt. Die einen fürsorgend, die anderen streng. Manche vielleicht haben ihre Eltern als abwesend oder gewalttätig erlebt. Oder wieder andere, dass die Eltern immer da sind für einen. Eltern können durch ihre Beziehung ganz viel Positives in das Leben ihrer Kinder hineinlegen. Eltern können aber auch krachend scheitern und ihren Kindern einen ordentlichen Rucksack mit Verletzungen und mit Leid auf die Lebensreise losschicken. Das Bild, das wir von den Eltern haben, von unseren eigenen Eltern, prägt dabei auch das Bild, das wir von Gott haben. Das Bild färbt ab. Und ich habe den Eindruck, dass wir in christlichen Gemeinden oftmals eh schon gut unterwegs dabei sind, das mit dem Blick auf die Vaterrolle neu zu denken. Wenn wir an das Gleichnis vom barmherzigen Vater denken, oder das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, je nachdem, wie man es nennt, da haben wir das vor Augen, dass Väter vielleicht manchmal abwesend sind, ihre Gefühle nicht zeigen können. Und dann ist der Gedanke naheliegend zu sagen, aber in Gott haben wir ja einen guten Vater. Einen, der uns zeigt, wie Väter sein sollten. Und dieser himmlische Vater, der kann ein Stück weit diesen Mangel ausgleichen, den wir in unserer elterlichen Beziehung erlebt haben. Aber ich glaube, dass das nicht nur bei der Vaterrolle so ist, sondern auch bei der Mutterrolle, beim Mutterbild. Auch hier liegt, glaube ich, eine heilsame Glaubenserfahrung, wenn wir entdecken, dass Gott wie eine liebevolle Mutter sich um uns kümmert. Gerade dann, wenn man das erlebt hat, dass die eigene Mutter das nicht gut gemacht hat. Vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Eltern einen Mangel in dein Leben hineingetragen haben. Dann ist es mein Gebet und wir werden auch später noch dafür beten, dass sich Gott dir zeigt, dass du an ihm erleben kannst, wie das himmlische Elternteil ist, wie Gott zu dir ist und wie wir als Eltern oder wie die Eltern generell auch sein sollten. Aber diese Botschaft wünsche ich, dass du dann auch besonders erlebst, dass Gott zu dir sagt, ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Klammer auf, nicht alles, was du dir wünschst oder denkst, dass du brauchst, aber ich versorge dich mit allem, was du zum Leben brauchst. Und das Zweite, das wir erleben, ich bin da für dich, dass das Gottes Zuspruch an dich ist. Ich habe dich aufmerksam im Blick, ich sehe dich, du bist nicht allein. Neben diesem ersten Punkt, der sich um so ein heilsames Gottesbild dreht, ist mir noch ein zweiter Punkt wichtig geworden, mit Blick auf den heutigen Predigttext. Der Prophet Jesaja malt uns da ja ein Bild einer heilen Welt vor die Augen, oder besser gesagt einer geheilten Welt vor Augen. Eine Welt, in der es keine Not gibt, in der Bedürfnisse gestillt werden und gestillt bleiben. Ich vermute, ihr habt in eurem Leben schon gemerkt, dass die Welt, wie sie der Prophet beschreibt, nicht die Welt ist, in der du und ich leben. Da gibt es sehr wohl Dinge, sehr wohl Bedürfnisse, die nicht gestillt sind. Dieses umfassende Heil, das da beschrieben wird, oder vielleicht mit Worten von Moni, wie sie letzte Woche gesagt hat, dieses Shalom, dieser ganzheitliche Frieden, von dem da die Rede ist, das ist etwas, was wir heute nicht in dieser Welt allumfassend sehen. Der Prophet, ich glaube, er weiß das, dass die Zeit, in der wir leben, eine solche Zwischenzeit ist, wie wir gesungen haben. Eine Zeit, wo man das Zerrissensein spürt zwischen etwas, was schon ist und etwas, was noch nicht gut geworden ist. Er spricht davon, lasst euch trösten. Oder Gottes Wort gibt er wieder, oder Gottes Reden gibt er wieder mit, ich will euch trösten. Wir alle wissen, dass man Trost nur dann braucht, wenn man auch Leid erlebt hat. Und der Prophet spricht Leid und Trauern auch konkret an. Er spricht davon, dass Menschen über Jerusalem getrauert haben und dann wieder fröhlich werden. Der Prophet kennt offensichtlich Zeiten der Trauer und des Leids, der Krisen und der Katastrophen. Er kennt solche Passionszeiten. Und wenn er dann auf einmal in unserem Text über den Frieden in Jerusalem jubelt und sich freut, dann merken wir, glaube ich, instinktiv, dass das nicht die Gegenwart beschreibt und auch nicht die Vergangenheit beschreibt. Denn so eine Zeit, wo richtig Frieden in Jerusalem geherrscht hat, das hat es bis heute nicht gegeben. Die biblischen Propheten haben so eine Eigenart, dass sie treffende Worte in die konkrete Situation sprechen können, in der sich Menschen befinden. Und gleichzeitig sind die Worte, die sie sagen, manchmal auch so etwas, was sich erst in ferner Zukunft erfüllen wird. Und ich glaube, hier ist so eine Stelle, wo das ganz klar der Fall ist. Der Prophet Jesaja hat vor allem auch eine ferne Zukunft vor Augen. Wenn wir uns beim Propheten Jesaja so ein Stück umsehen, dann sehen wir, dass er in diesen letzten Kapiteln von seinem Buch von einer Erneuerung der Welt spricht. Davon, dass etwas völlig neu wird. Kurz vor unserem Predigttext finden wir einen Satz, der uns an die Jahreslosung erinnert. Ihr wisst die Jahreslosung? Siehe, ich mache alles neu. Richtig. Und jetzt zitiere ich kurz aus Jesaja 65, Vers 17, da klingt das ganz ähnlich. Da sagt der Prophet, seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Ich glaube, das ist der zweite tröstliche Gedanke, der mir für heute wichtig geworden ist. Es wird nicht immer so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Da gibt es Veränderung. Gott wird etwas Neues schaffen. Und mitten in der Passionszeit, also jetzt nicht nur in der Kirchenjahreszeit, sondern auch in unserer Lebenszeit, wo wir Leid erleben, da kommt dieses göttliche Versprechen einem Bedürfnis in uns nahe, dass wir uns wünschen, dass wir das instinktiv fühlen, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte und dass es eines Tages wieder anders werden wird. Manche sagen kritisch, dass das nur so ein Trostpflaster ist. So ein billiges Trostpflaster, das man irgendwo draufklebt und dann sagt, ah, passt schon, wird schon wieder. Einer, der das philosophisch ein bisschen intensiver durchdacht hat, ist der berühmte Religionskritiker Karl Marx. Der hat einmal gesagt, der Mensch macht die Religion und die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, also des bedrängten Menschen. Und diese Religion, sagt er dann weiter, ist wie Opium des Volkes. Opium kennt ihr aus dem Krankenhaus, dieses starke Schmerzmittel, das gut beruhigt und Schmerzen lindert, aber blöderweise auch süchtig macht. Und sein Vorwurf an Religion ist, dass Religion Menschen betäubt, dass sie sich mit ihren religiösen Vorstellungen eine schöne Zukunft ausmalen, weil die Gegenwart so unerträglich ist. Ich glaube, die Kritik von Marx ist nicht ganz unberechtigt. Ich glaube, es gibt Aspekte, wo religiöse Gedanken diese Opiumfunktion, also dieses Schmerzlindernde, auch erfüllen. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, dass er das erlebt hat in einer Situation, da ist die Oma gestorben und dann wurde tröstlicherweise gesagt, ja, die sitzt jetzt auf einer Wolke, aber die ist immer bei dir und passt auf dich auf. Versteht mich nicht falsch, ich will niemanden dazu nahe treten und zu sagen, das ist Blödsinn. Der Gedanke und der Wunsch, etwas Schönes in einer schwierigen Situation zu haben, wo man sich festhalten kann, das ist nachvollziehbar. Und gleichzeitig, wenn ich an Karl Marx denke, dann habe ich da die kritische Frage, die man stellen könnte, ja, ist es wahr? Also es ist schön, keine Frage, aber ist es wahr? Und woher weiß jemand, dass das so ist? Und ich glaube, diese selbe Frage, die kann man eigentlich auch dem Jesaja stellen. Ist es wahr, wovon du sprichst? Oder ist es nur so ein billiges Trostpflaster, das gut klingt, dass man eines Tages alles gut werden will? Sprichst du von einer guten, heilen Zukunft? Und ist es wahr? Oder ist es einfach nur Opium? Ganz ehrlich, ich glaube, so einen richtigen Beweis dafür gibt es nicht. Ich glaube, wir werden es eines Tages am Ende sehen, dass es so geworden ist. Und trotzdem, glaube ich, kann man aus christlicher Sicht zwei Dinge antworten. Nicht alles, was tröstet, ist ein Trostpflaster. Ich glaube, es gibt auch echten Trost. Und auch wenn ich nicht beweisen kann, dass am Ende alles gut wird, gibt es eine begründete Hoffnung. Und sie hängt mit Jesus zusammen. Er ist am Ende seiner Passionszeit von den Toten auferstanden und hat damit gezeigt, dass es für Gott keine unmöglichen Grenzen gibt. Er kann tatsächlich etwas Neues in diese Welt, die er geschaffen hat, hineintragen. Warum also auch nicht am Ende alles neu und gut machen? Und zweitens finde ich dieses Bild vom Trostpflaster zu passiv. Das klingt mir, wie ich vorher schon gesagt habe, so nach Pflaster drauf, passt schon, einfach aussitzen und warten, bis es anders wird. Ich habe irgendwie ein anderes Bild für mich innerlich gefunden und ich würde euch mal bitten, dass wir das einblenden. Genau, passend zur Saison habe ich ein anderes Bild vor Augen, nämlich das Bild vom Skifahren und konkret von einem Schlepplift-Ereignis. Ich kann mich leider nicht mehr genau an das Skigebiet erinnern, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal in so einen Schlepplift eingestiegen bin und dann ruckelt es ja am Anfang so ein bisschen los, bis es nachher kontinuierlich mehr oder weniger steil nach oben geht und dann hängt man in diesem Lift und wartet, bis man dort ankommt. Und bei diesem einen Lift, wo ich nicht mehr weiß, wo der gewesen ist, kann ich mich erinnern, dass es irgendwann immer flacher wurde und immer flacher wurde, obwohl ich noch nicht am Ziel gewesen bin. Und dann ist sogar mal ein Stück nach unten gegangen. Und dann hat man die unangenehme Situation, dass man ja schneller ist als der Lift und dann rollt sich das wieder auf und dann ruckelt und wackelt das wieder neu. Aber es ging ein kurzes Stück mal bergab und das hat mich verunsichert. Und jetzt könnte man sagen, es ist nur ein Trostpflaster zu wissen, dass es irgendwann am Ende ein Ziel gibt, ein gutes Ziel am Berg oben, wo mich der Lift unweigerlich hinbringen wird. Oder ich kann sagen, das ist die Wahrheit, die gibt mir für diese unsichere Zeit dazwischen, wo es bergab geht, obwohl es eigentlich bergauf gehen sollte, gibt es mir Halt und ich kann darauf vertrauen, dass am Ende dieses Ziel oben nahe kommt, auch wenn es sich jetzt gerade in dem Moment anders anfühlt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Bild was anfangen könnt. Für mich innerlich ist es irgendwo logisch, dass das ein anderes Bild ist. Und es ist ein Bild, das mich nicht in Passivität reindrängt, sondern das mir zeigt, ich kann mich daran festhalten, ich kann da aktiv werden. Ich kann mich in dieser Welt dafür einsetzen, dass etwas besser wird, weil ich weiß, dass Gott am Ende alles gut machen wird. Ich brauche nicht einfach nur warten und aussitzen und verzweifeln. Dieses Bild hilft mir, aktiv zu bleiben, auch wenn ich merke, dass diese Welt natürlich jetzt von Zerbrochenheit geprägt ist. Zurück nochmal zum anfänglichen Bild vom Stillen. Genau, wir können das Bild vom Skifahren wegmachen, nicht, dass jemand jetzt Lust kriegt, aufzustehen und loszufahren. Zurück zu diesem Bild mit dem Stillen. Hunger, der mehr beinhaltet als Nahrungsaufnahme, Nährstoffe und Spurenelemente. Beim Kind haben wir gesehen, dass es da um ein Gesamtpaket geht, um ein All-Inclusive sozusagen, etwas Ganzheitliches. Beim Stillen eines Kindes an Mamas Brust oder bei Papa am Fläschchen, da werden mehrere Ebenen von Hunger gestillt. Ich frage mich, wohin gehen wir Erwachsene, wenn wir Hunger haben? Wo und wie wird mein Hunger gestillt? Der Mäcki in Inzersdorf ist die schnelle und bequeme Antwort. Da ist der Kalorienbedarf auf jeden Fall gedeckt. Aber blöd gefragt, sind wir als Erwachsene in Wahrheit nicht auch einfach nur große Babys? Gilt es nicht auch für uns, dass es mehrere Ebenen von Hunger gibt? Nicht nur der Hunger, dass der Magen gefüllt ist und dass wir Nahrung aufgenommen haben. Kennen wir nicht auch einen Hunger nach Gemeinschaft? Bei Babys sehen wir das gut, dass sie mehr als nur das Essen brauchen. Sie brauchen das Gegenüber, sie brauchen das Soziale. Und ich glaube, wir können das bei uns als Erwachsene auch sehen. Ich war kürzlich auf einer Fortbildung unter Pfarrerskollegen und das hat sich so ein bisschen wie Kloster angefühlt, so eine Rückzugszeit, wo man auch viel Zeit hat, um mit sich selbst sich zu beschäftigen. Und dann kam einer auf die glorreiche Idee, wir könnten doch schweigen, auch beim Essen. Und im ersten Moment klang das cool, bis ein Kollege gesagt hat, eigentlich bin ich zu Hause auch schon immer alleine am Essen. Und da ist es still, so still, dass ich mal dann irgendwas aufdrehen muss oder mit jemandem telefonieren muss. Ich genieße das jetzt eigentlich, beim Essen nicht alleine zu sein. Ich brauche die Gemeinschaft. Er hat nicht nur den Hunger gehabt, dass dann nachher irgendwie Schnitzel oder irgendein Auflauf in seinem Magen verschwindet. Er hat da einen Hunger nach Gemeinschaft gehabt und ich fand es gut, dass er das gesagt hat. Offensichtlich sind wir als Erwachsene wie Babymenschen, die auch dieses Soziale brauchen. Und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Hunger. Keine Ahnung, ob den Kinder auch haben oder ob welchen Alter sie haben, aber ich glaube, wir Erwachsene haben noch eine tiefer liegende Ebene des Hungers. Ein Hunger nach Leben, ein Hunger nach Lebendigkeit, nach Erfüllung, nach einer Vollkommenheit, wie sie im Predigttext in diesem kleinen, unscheinbaren Wort satt vorkommt. Also nicht, dass man etwas satt hat und nicht mehr ausstehen kann, sondern dass sich satt vollkommen anfühlt, einfach passend. Ich glaube, dass es diesen Hunger gibt, der alleine an der Brust Gottes gestillt werden kann, um dieses Bild nochmal hervorzurufen, dass Gott wie eine Mutter ist. Ein Hunger, der sich nur in der Beziehung zu ihm stillt, dass wir nur bei ihm ein vollkommenes Sattsein finden. Ich glaube, dass wir diesen Hunger tief in uns tragen und auch entdecken können, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken und uns nicht ablenken lassen. Und ich glaube, auch Jesus spricht, und damit will ich jetzt enden, von einem ähnlichen Bild, dass wir diesen Hunger in uns tragen. Nur, dass er statt Hunger und Essen und Sattsein von Durst, Trinken und einem gestillten Durst spricht. Und einer Lebensquelle, die nicht austrocknet. So ende ich mit Worten aus dem Johannesevangelium, wo Jesus in Kapitel 4 spricht. Da spricht er zu einer Frau am Brunnen, als sie gerade am Wasser holen sind. Was Jesus sagt, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Das Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben.